Ausbruch.
Die Antirepressionswelle.
Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
Hallo und herzlich willkommen bei Ausbruch, die Antirepressionswelle. Jeden vierten Sonntag im Monat, wiederholt am Montag drauf um 11 auf RDL 102,3 MHz. Hören könnt ihr uns aber auch auf Livestream und jederzeit auf www.rdl.de. Durch die heutige Sendung begleiten euch Conny, Max, Flo und ich Emma. Verantwortlich für die heutige Sendung sind wie immer die Justiz und ihre Repressionsbehörden. Unsere Themen heute: Videoüberwachung in Freiburg, Repression an den Rändern Europas, Infos zum Tag der Polizeigewalt, News von geräumten Squads in Turin, die Rubrik Kurz gemeldet, Einbartermine und das war's auch schon für heute. Jetzt übergebe ich an Conny.
Ja, es folgt ein kurzer Beitrag zur Videoüberwachung in Freiburg. Irgendjemand schaut fast immer zu. Die Freiburger Innenstadt ist voll mit Kameras, sei es von Privatpersonen oder Geschäften, der Deutschen Bahn oder dem Nahverkehr. Und nun soll auch die öffentliche Videoüberwachung in der Freiburger Innenstadt ausgebaut werden. Das haben Stadt und Land 2017 im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft beschlossen. Neben der Verhinderung von Straftaten durch Abschreckung ist eine Zielsetzung auch, das erschütterte subjektive Sicherheitsempfinden der Freiburgerin zu stärken. Seit der Planung des Ausbaus hat eine Arbeitsgruppe zur Einführung der Videoüberwachung ein Konzept für die Überwachung erarbeitet. Als zu überwachende Bereiche wurden jetzt das Bermuda-Dreieck und die untere Bertholdstraße festgelegt. Und in den Bereichen sollen insgesamt 16 Kameras installiert werden. Aktuell ist seit Dezember europaweit ein Vergabeverfahren ausgeschrieben und die erste Stufe dieses Verhandlungsverfahrens mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb ist laut der Stadt Freiburg abgeschlossen und es wird davon ausgegangen, dass das Vergabeverfahren dann im Frühjahr diesen Jahres beendet sein wird und es dann nochmal bis zur Inbetriebnahme der Kameras 6 Monate dauern wird. Also bis das Ganze eingerichtet und schlussendlich einsatzbereit ist. Das heißt, dass dann diesen Herbst 2019, dann wohl schon die ersten Live-Bilder aus Bertholdstraße und Bermuda-Dreieck ins Polizeipräsidium übertragen und dort permanent überwacht werden. Nach den Erfahrungen des ersten Abschnitts kann dann, so die Stadt Freiburg, über eine Ausweitung auf weitere Bereiche entschieden werden. Da war dann zum Beispiel der Kolombi-Park oder der Stühlinger Kirchplatz im Gespräch. Eine automatische, also eine sogenannte intelligente oder algorithmenbasierte Videoauswertung, wie sie das neue Polizeigesetz ermöglicht und wie sie jetzt auch in Mannheim ans Netz gegangen ist, sei für Freiburg aktuell nicht in Planung. Es ist aber zu bezweifeln, dass im Zuge der Anschaffung nicht auch die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass das auch irgendwann in Freiburg möglich sein wird und irgendwann nicht doch auf eine automatische Auswertung umgestiegen wird. Ja, so zum rechtlichen Hintergrund. Im Polizeigesetz Baden-Württemberg heißt es zu der Möglichkeit der öffentlichen Videoüberwachung, der Polizeivollzugsdienst oder die Ordnungspolizeibehörden können an öffentlich zugänglichen Orten Bild- und Tonaufzeichnung von Personen anfertigen, wenn sich die Kriminalitätsbelastung dort von der des Gemeindegebiets deutlich abhebt und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort auch künftig mit der Begehung von Straftaten zu rechnen ist. Und der Polizeivollzugsdienst kann angefertigte Bildaufzeichnung auch automatisch auswerten. Die automatische Auswertung darf nur auf das Erkennen solcher Verhaltensmuster ausgerichtet sein, die auf eine Begehung einer Straftat hindeuten. Und auf die Beobachtung mittels Bildübertragung und die Bild- und Tonaufzeichnung sowie die automatisierte Auswertung ist, insofern diese nicht offenkundig ist, in geeigneter Weise hinzuweisen. Das heißt, es wird dann vermutlich große Schilder geben, wo draufsteht, dass hier Videoaufzeichnungen gemacht werden. Genau. Ja, noch kurz was zu den Auswirkungen von Videoüberwachung. Videoüberwachung im öffentlichen Raum ist auf jeden Fall aus vielerlei Perspektive problematisch und kritisierbar. Ich möchte jetzt hier kurz 2 Punkte ein bisschen rausgreifen. Generell gilt, dass es bislang wirklich keinerlei Langzeitstudien gibt, die Aussagen darüber treffen lassen, wie Videoüberwachung im öffentlichen Raum wirkt und was das mit den Überwachten macht. Ja, zum einen ist die Zielsetzung ja, dass das Sicherheitsgefühl durch die Videoüberwachung gestärkt werden soll. Und es kann aber genauso gut davon ausgegangen werden, dass das Überwachen von bestimmten Orten eine ganz gegenteilige Wirkung haben kann. Dass durch die Kameras erst Räume als unsicher und besonders kriminalitätsbelastet und als potenzielle Gefahrengebiete definiert und markiert werden. Es kann also ebenso die Wirkung haben, dass Angsträume und somit eben auch Unsicherheitsgefühle erst entstehen. Man muss auch davon ausgehen, dass Kriminalität durch Kameras nicht verhindert wird, sondern höchstens verdrängt und sich vielleicht dann von den wohlhabenden und innerstädtischen Gegenden in weniger wohlhabende Gebiete der Stadt verlagert. Wenn dann also in einem Jahr Evaluationen zeigen werden, dass vermeintliche Straftaten laut Kriminalitätsstatistik in der Bertholdstraße oder am Bermuda-Dreieck gesunken sind, und die Stadt und Polizei somit die Wirksamkeit der Überwachung belegen wollen, muss man sich natürlich einerseits sowieso immer fragen, wie diese Statistik zustande kommt. Und zum anderen kann eben dann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Straftaten nicht einfach an anderen Orten verübt wurden. Ja, zum anderen werden die Videokameras, wie zum Beispiel am Platz der Alten Synagoge, eingesetzt, um unerwünschtes Verhalten, und hier geht es nicht mal um kriminelles Verhalten, aus der Innenstadt zu verdrängen. Ja, gerade für Menschen, die sich längere Zeit an einem Ort in der Innenstadt aufhalten, wie beispielsweise Punks oder Wohnsitzlose, wird die permanente Beobachtung vermutlich einen sehr großen Stressfaktor darstellen und eventuell dann dazu führen, dass sich die Menschen andere Orte außerhalb der Innenstadt suchen müssen. Also eine Säuberung, die dem schönen Green City Stadtbild für Reiche und Touristen entspricht. Ulrich von Kirchbach hat in der Pressemitteilung vom 19. Februar bezüglich des neuen Sicherheitskonzeptes auch gesagt, dass die Reduzierung von erkennbaren Notlagen im öffentlichen Raum dazu beitragen soll, das Sicherheitsgefühl aller Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Ja, zudem ist seit März die Polizei in Freiburg jetzt auch mit Bodycams ausgestattet. Das heißt, dass nun in jedem Streifenteam mindestens ein Polizist, eine Polizistin, eine sogenannte Bodycam trägt. Insgesamt besitzt das Polizeipräsidium Freiburg 118 Cams. Und bei den Cams ist es so, dass die je nach Einsatz oder dass je nach Einsatz das Precording eingeschaltet ist. Das heißt, dass zwar gefilmt wird, sich das Gefilmte aber alle 60 Sekunden selber überspielt. Und richtig aufgenommen wird dann, wenn die Kamera erneut betätigt wird. Ja, rechtlich ist es so, dass nur an öffentlichen Orten gefilmt werden darf und auch nur dann, wenn sich die Cops bedroht fühlen. Genau, und die Kameras aktivieren kann dann nur die Polizei selbst. Das heißt, man kann also davon ausgehen, dass Fälle von rechtswidrigem Verhalten seitens der Polizei wohl kaum auf den Videos erscheinen werden. Ja, diese Ausweitung der Videoüberwachung, wie sie ja nicht nur gerade in Freiburg vollzogen wird, bringt natürlich weit mehr Fragen mit sich. Wie verändert sich durch die Überwachung unser Verhalten? Gibt es mehr Selbstzensur, mehr Selbstkontrolle? Wie wird Verhalten normiert und wer bestimmt überhaupt, was normales Verhalten ist? Und wird durch die permanente Observation nicht die Unschuldsvermutung außer Kraft gesetzt? Und wer hat die Kontrolle über den öffentlichen Raum? Jeder Mensch hat das Recht, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen, ohne dass sein Verhalten permanent beobachtet oder aufgezeichnet wird. Und ja, klar haben wir was zu verbergen. Darum lasst uns immer wieder deutlich machen, dass Videoüberwachung nicht Normalität ist und nicht Normalität sein darf.
Wir wollten euch eigentlich jetzt ein Kurzlied einspielen, aber das Programm spinnt. Das ziehen wir dann gleich nochmal rüber und dann kommt es später. Und ich mache jetzt direkt weiter mit den Kurzmeldungen von der europäischen Außengrenze. Repression an den Rändern Europas heißt unsere Rubrik. Und vorher möchte ich aber noch kurz unsere Hörerinnen in Hamburg grüßen. Mua. Und zwar starte ich mit einer Meldung über die Moria 8. Das sind 8 Angeklagte, die nach 11-monatiger unrechter Haft am 22. Februar 2019 vom Obersten Gerichtshof auf Chios freigesprochen wurden. Es ist eine Gruppe von vielen aus dem Erstaufnahmelager Moria auf der griechischen Insel Lesbos, die mit der griechischen Justiz konfrontiert sind. Die 8 Männer wurden am 19. März 2018 verhaftet und beschuldigt, bei Protesten im Lager 5 Tage zuvor die Polizei angegriffen und Feuer gelegt zu haben. Auch in ihrem Fall glich der Prozess eher einer Show als dem Versuch, Recht zu sprechen, da weder Untersuchungen zu den Anklagen stattgefunden haben, noch die Zeugen der Angeklagten gehört wurden. Vici Angelidou, der Anwalt von 4 der Angeklagten, sagte, die Richterin und die Jury hatten nicht einmal eine Sitzung, um ihre Entscheidung zu treffen. Sie sahen sich an und schafften es in etwa 10 Sekunden. Das Überraschende ist der Ausgang des Verfahrens. Hier hat dieselbe Richterin recht gesprochen, die vor einem Jahr 32 Männer aus der Gruppe der Moria 35 verurteilt hatte, obwohl es keine zuverlässigen Beweise gab. Am 9. Mai und am 10. Oktober diesen Jahres sind weitere Gerichtsverfahren gegen Menschen auf der Flucht von den Lesbos-Inseln angesetzt. Und mehr Infos dazu und zur Soli-Arbeit zu den einzelnen Verfahren gibt's auf der Seite can'tevictsolidarity.noblogs.org. Und wir machen weiter in Italien. Da gibt's jetzt weitere Ermittlungen gegen Aktivistinnen, Seenotrettungsaktivistinnen, wegen Beihilfe zur illegalen Einreise und Verweigerung von Anweisungen eines Militärschiffes. Und zwar ist die Mare Jonio, das Schiff der italienischen Seenotrettungs-NGO Mediterranea, letzte Woche von einem italienischen Militärschiff zu einem Kamikaze-Stopp vor Lampedusa aufgefordert worden. Der Kapitän widersetzte sich dieser Aufforderung. Also es ging darum, dass das Boot ausgeschaltet, also der Motor ausgeschaltet werden sollte bei einem sehr starken Wellengang mit bis zu 3 Meter Wellen. Und das Geforderte hätte das Schiff und die Besatzung in Lebensgefahr gebracht. Die Mare Jonio hatte zu dem Zeitpunkt 70 Gerettete an Bord und der Kapitän verweigerte diesen Befehl quasi und ist weiter Richtung Hafen gefahren. Und jetzt stehen Kapitän und Einsatzleitung unter Beobachtung. Und wie im Fall der Juventa 10 sollen hier Menschen, die etwas gegen das Sterben im Mittelmeer tun, kriminalisiert werden. Den Juventa 10 wird nach wie vor mit einer 20-jährigen Haft gedroht. Genau, diese Meldung habe ich jetzt von der NGO Are You Serious, die seit Jahren Berichte von kleinen NGOs und Betroffenen an den EU-Außengrenzen zusammenträgt und zu sehr konsumierbaren und informativen Beiträgen zusammenfasst. Und außerdem unter solidarity-at-c.org findet ihr noch mehr Infos zu den Juventa 10. Noch eine weitere krasse Meldung aus Italien habe ich auf indymedia.de gefunden. Und zwar gab es im Mai 2016 im Zuge der diskutierten Grenzschließung am Brennerpass, um die Fluchtroute aus dem Süden in den Norden zu schließen, zu mehreren Kundgebungen vor Ort. Und Aktivistinnen aus Italien, Österreich und Deutschland waren angereist unter dem Motto «Abbattre le frontier», Grenzen einreißen, auf die Straße zu gehen. Die Polizei war mit mehreren Hundertschaften, Wasserwerfern, Helikopter, tonnenweise Tränengas und Schockgranaten vor Ort. Und es kam zu Ausschreitungen und gewaltvollen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Aktivistinnen. Während des polizeilichen Übergriffs kam es kaum zu Verhaftungen oder zu Personalienfeststellungen. Vielmehr wurde flächendeckend Video- und Bildmaterial erstellt, anhand dessen die Personen im Nachhinein identifiziert werden sollten. Und das Resultat waren über 130 Anzeigen bei einer Gesamtzahl von 600 Demo-Teilnehmerinnen. Und die meisten Anzeigen enthielten den gleichen Vorwurf mit dem gleichen Wortlaut: die fortgesetzten strafbaren Handlungen der aufrührerischen Zusammenrottung und der Vermummung gemäß Artikel 81 bla. Jedenfalls kam es dann zu einer Aufteilung in 3 Verfahrensgruppen mit 2 unterschiedlichen Verfahrensstrukturen, einmal einem Schnellverfahren und einem regulären Verfahren. Und im Schnellverfahren wurde jetzt einigen Italienerinnen sowie 5 Aktivistinnen aus Deutschland und 2 aus Österreich der Prozess gemacht. Und die im Schnellverfahren ausgewerteten Bild- und Videomitschnitte hatten eine erschreckend hohe Qualität und Auflösung. Ein Bild, das am Anfang den gesamten Demonstrationszug zeigt, also ca. 600 Menschen, wurde so vergrößert, dass man einzelne Personen gestochen scharf erkennen konnte. Schuhe, Jacke, Hosen, körperliche Merkmale wurden dann als Indiz verwendet, um Personen im Nachhinein aus Sicht der Behörden in Bezug zueinander zu setzen und vermeintliche Gruppen zu bilden. Nur wenige wurden vor Ort identifiziert bei der Demonstration und eben der Großteil wurde erst im Nachhinein von den italienischen, deutschen und österreichischen Behörden ausfindig gemacht. So viel zum Thema Videoüberwachung, jetzt auch nochmal ein krasses Beispiel. Außerdem wurden private und öffentliche Social-Media-Textnachrichten als Beweise angeführt und der Staatsanwalt spielte Tonmitschnitte von Telefonaten und Aufzeichnungen von Sprachnachrichten der Aktivistinnen ab. Nach fast 2,5 Jahren wurden die Schnellverfahren am 25. Januar diesen Jahres abgeschlossen. Zwei italienische Aktivistinnen erhielten Freiheitsstrafen von bis zu 2 Jahren. Die zwei Aktivistinnen aus Österreich erhielten 9 Monate auf 5 Jahre Bewährung und 2 der 5 aus Deutschland angereisten Menschen wurde eine Strafe von 7 Monaten Bewährung auf 5 Jahre ausgesprochen. Und jetzt kommen eben, was noch folgt an Verhandlungen, sind 2 getrennte Verfahren, bei denen jeweils 63 italienische Aktivistinnen vor Gericht stehen. Und ihnen werden zum Teil schwere Vorwürfe gemacht, die mit mehrjährigen Haft- und unverhältnismäßig hohen Geldstrafen angesetzt sind. Und für die regulären Verfahren wurden bereits mehrere Termine angesetzt, doch bisher jedes Mal vertagt. Einzelne Personen, denen im Zusammenhang mit anderen politischen Aktionen Straftaten vorgeworfen werden, wurden bereits in Untersuchungshaft genommen oder sogar zu langjährigen Haftstrafen angehängt. Und die neu angesetzten Verhandlungstermine für die 63 Personen sind der 22. April 2019 und der 10. Mai 2019. Beide Termine finden in Bozen statt und wir werden das weiter beobachten. Und das war es jetzt erstmal kurz zu der Repression an den Grenzen Europas. Und vielleicht spielen wir jetzt ein kurzes Lied, oder? Haben wir noch was? Sonst mach ich natürlich mal.
Ich zieh den Kopf in die Kapuze, schließ die Augen, atme ein, streck die Arme aus und springe von der Spitze eures Turms. Während ich falle, fühle ich Freiheit, in der Aufprall ist mir lieber, ist das Leben mit der Lüge hier im Schutz der alten Burg. Steck den Kopf unter die Federn, schließ die Augen, atme ein, breite die Flügel aus und stürze in die Nacht den Kopf voran. Während ich falle, fühle ich Freiheit und den Wind in 1000 Federn. Flieg mit denen, die noch leben, wie ein Krähenschwarm davon. Ich hab keinen Bock mehr hier zu leben, zwischen Lollipops und Douglas, Titten, Autos, Bankenbörse und transparenten Facebook-Usern. Meine Träume reichen tiefer als die Fächer der Regale und meine Fantasie als Hollywood in Schärfe, Sinn und Farbe. Euer Kartenhaus aus Kombi rein, Haus und Riester-Rente hängt am seidenen Faden, Ölpreis, doch ihr pennt und rennt zur Arbeit, als wäre nichts davon passiert, es wäre nichts davon real, nächster Monat, nächster Stempel, nächster Lohn noch funktioniert, doch sie fallen wie die Fliegen, nenn es Burnout oder anders, festgefangen im Getriebe der Maschine, die sie krank macht, seines Brandblasen an Fingern oder schlicht schlaflose Nächte, unsere Spezies verkümmert und erstickt in eigener Knechtschaft, und rechtschaffener Geldvermehrer, christlich-demokratisch, abendländisch-liberaler, aus der wilder Weltzerstörer, hier bei uns darf niemand klagen, denn uns geht es ja nicht schlecht, das Licht der Aufklärung scheint hell im Sprengsatz für das Menschenrecht, ich zieh den Kopf in die Kapuze, schließ die Augen, atme ein, streck die Arme aus und springe von der Spitze eures Turms. Während ich falle, fühle ich Freiheit, in der Aufprall ist mir lieber, ist das Leben mit der Lüge hier im Schutz der alten Burg. Steck den Kopf unter die Federn, schließ die Augen, atme ein, breite die Flügel aus und stürze in die Nacht den Kopf voran. Während ich falle, fühle ich Freiheit und den Wind in 1000 Federn. Flieg mit denen, die noch leben, wie ein Krähenschwarm davon. Kneif die Augen zu, zwischen Supermarktregalen und Leuchtreklamen, Stroboskopen, Disco-Kugeln, Ballermann und Deutschland fahren. Tagesschau, Bundesliga, Sextouristen und Schönheitswahn und kann mich nicht erinnern, dass es früher besser war. Ich hab keinen Platz in dieser Streichholzschachtel, die ihr Leben nennt. In diesem Backstein aus Zement fühle ich mich elendig und fremd. Meinesgleichen streifen nachts in schwarzem Federkleid die Wolken. Bis die ganze Stadt verblasst und man die Schande nicht erkennt. Ich zieh den Kopf in die Kapuze, schließ die Augen, atme ein, streck die Arme aus und springe von der Spitze eures Turms. Während ich falle, fühle ich Freiheit, in der Aufprall ist mir lieber, ist das Leben mit der Lüge hier im Schutz der alten Burg. Steck den Kopf unter die Federn, schließ die Augen, atme ein, breite die Flügel aus und stürze in die Nacht den Kopf voran. Während ich falle, fühle ich Freiheit und den Wind in 1000 Federn. Flieg mit denen, die noch leben, wie ein Krähenschwarm davon. Er kann schon fliegen und er sägt noch an den Stäben goldener Gitter über den Grenzen vor. Der Krähenflug, das nahende Gewitter, jeder Flügelschlag, ein Windstoß in der Luft, die sich verdichtet, ist ein potenzieller Wendepunkt im Blindflug der Geschichte. Trotz Hochspannung in Seelenruhe, aufgeladenen Kabeln, hier im Schwarm zeigt sich die wahre Form des Widerstands spontan. Binnen Sekunden wird aus leisem Krächzen reißendes Geschrei, schon nach Minuten zieht ein zweiter und ein dritter Schwarm heran. Schließ dich an, keine Grenzen, keine Staaten, keine Kriege, können uns halten, wenn wir viele sind und miteinander fliegen. Skeptisch, weil im Stillen stetig Raben, Schwärme untergraben, doch erkennen unseresgleichen, fliegt, soweit die Flügel tragen. Bis der neue Morgen naht, koordiniert mit Kraft und Rücksicht, keiner bleibt allein zurück, der Rest ist Schwarm. Name sieht und schützt dich. Hier und da bricht deiner mutig aus der Formation heraus. Und bald schon beißen wir die Kabel durch, dann gehen die Lichter aus. Ich zieh den Kopf in die Kapuze, schließ die Augen, atme ein, streck die Arme aus und springe von der Spitze eures Turms. Während ich falle, fühle ich Freiheit, denn der Aufprall ist mir lieber, ist das Leben mit der Lüge hier im Schutz der alten Burg. Steck den Kopf unter die Federn, schließ die Augen, atme ein, breite die Flügel aus und stürze in die Nacht den Kopf voran. Während ich falle, fühle ich Freiheit und den Wind in tausend Federn. Flieg mit denen, die noch leben, wie ein Krähenschwarm davon.
Der 15. März ist seit 1997 der internationale Tag gegen Polizeigewalt und in einigen deutschen Städten, unter anderem in Frankfurt und Bremen, fanden Aktionen und Demonstrationen statt. Der diesjährige 15. März stand unter dem Motto rassistischer Polizeigewalt. Ein Betroffener aus Hamburg hat Radio Z aus Nürnberg von seinen Erlebnissen dazu berichtet.
Du warst selbst von Polizeibrutalität betroffen. Kannst du mir von der Situation erzählen?
Ja, ich war erst gestern wieder betroffen. Die Situation war so erniedrigend, weißt du?
Was ist passiert?
Es waren rassistische Kontrollen, überall.
Wo kommst du denn her?
Aus Gambia.
War es das erste Mal, dass du von Polizeibrutalität bzw. von Kontrollen betroffen warst, eben weil du aus Gambia kommst?
Nein. Nein, das war nicht das erste Mal. Ich denke, jeden Tag.
Wirklich?
Ja, jeden Tag, ja.
Und für deine Freunde oder andere Menschen ist es das Gleiche?
Ja, für jeden, solange du aus Afrika bist, besonders aus Gambia. Jeden Tag sagen sie zu dir, du musst zurück nach Gambia, wir schieben dich ab nach Gambia.
Was kritisierst du denn am Handeln der deutschen Polizei? Für was möchtest du heute demonstrieren?
Wir demonstrieren gegen Polizeibrutalität und gegen die rassistischen Kontrollen. Für so viele Dinge.
Ja, was würdest du dir wünschen an Veränderung?
Ja, die rassistischen Kontrollen und die Abschiebung. Wir haben immer mehr Schwierigkeiten in Deutschland, speziell in Hamburg. Für uns ist es nicht mehr sicher, das Haus zu verlassen, wegen der Polizei. Weil wenn sie uns schnappen, dann verprügeln sie uns. Sie schlagen dich und sie schlagen dich wirklich hart.
Und du kannst wahrscheinlich gar nichts machen.
Nichts kann man machen. Du kannst gar nichts machen. Wenn sie dich mit auf die Wache nehmen, können sie alles mit dir machen.
Und sonst ziehen sie deine Eltern mit hinein, deine Brüder, deine Familie. So kannst du ihnen nicht lästig werden. Und wenn du dich doch beschwerst, sagen sie, okay, willst du dich mit uns anlegen?
Und dort schlagen sie euch dann oder verprügeln euch?
Nein, vorher verprügeln sie dich. Nicht auf der Wache, sondern vorher auf der Straße.
Und dir ist das auch passiert?
Ja, es ist mir passiert. Es passiert meinen Freunden.
Rassistische Polizeigewalt geht vom Racial Profiling der Ermittlungsbehörden bis hin zu rassistischen Todesfällen. Bei der diskriminierenden Praxis des Racial Profiling werden Menschen zum Beispiel wegen ihrer vermeintlichen Herkunft oder Religionszugehörigkeit von der Polizei kontrolliert. Bei anderen Beispielen sind Menschen unter ungeklärten Umständen in Polizeigewahrsam zu Tode gekommen. Ahmad Ahmad saß mehr als 2 Monate in der JVA Kleve, wo er am 17. September 2018 bei einem Brand ums Leben gekommen ist. Auch Uri Jalou verbrannte 2007 in einer Dessauer Polizeizelle und Laia Conde wurde von der Bremer Polizei durch einen Brechmitteleinsatz zu Tode gefoltert. Das sind ein paar der krasseren Fälle. Rassistische Polizeigewalt gehört leider zum Alltag. Es gibt sie auf der ganzen Welt und direkt vor der Haustür. Wichtig ist, hier nicht wegzuschauen und Menschen zu helfen. In Gedenken an alle, welche durch polizeiliche Maßnahmen umgekommen sind und auf Missstände aufmerksam zu machen. Und ich gebe ab.
Ja, ich mache weiter mit dem Squad Asilo. Da hatte ich am Anfang März mich mit Stella, einer Aktivistin auch aus Turin, über das ja 24 Jahren besetzten Asilo in der Innenstadt von Turin unterhalten, was eben am 7. Februar geräumt worden ist. Ich entschuldige so ein bisschen am Anfang die schlechte Tonqualität und mein miserables Englisch. Okay, my next try. Hi Stella.
Hello, hello. I hope you can hear me better now.
Yeah, a bit better. We will try it. Okay, we stopped. My first question was about the squad Asilo, who was evicted at the 7th February. And I wanted to know what kind of squad this was.
Okay, so Asilo, as I said, has been occupied 24 years ago. And, well, it has changed a lot during the years, but it was, I think, the most important thing to say. It wasn't only a house. There were people living in Asilo, but it was mostly a place where people came together to fight on various occasions. The people that organized around Asilo are very active in the fight against the immigration detention centers, and that is why the same day of the eviction, the police arrested six people. And another fight that has been very important here in Torino, not only, has been that against the eviction of poor people from their houses. So it was mostly a place where people could organize, and it was open during the week in various occasions, and I think the most famous one was the dinner of Tuesday evening, when even hundreds of people came to eat all together at Asilo.
And how was the eviction? Can you tell a bit about the morning of the eviction? How long take the eviction, and what was the response of the eviction?
Well, we had a sort of alarm the evening before, because a person had seen lots and lots of police bands of riot police, and so an alarm had spread. And we were doing shifts that night, so we were looking. And when the police arrived, we climbed on the roof. So they found us ready on the roof with all the blockades down. And it took them a lot of time to come up the stairs, because there were things on the stairs and oil and stuff, so it was a bit difficult. And when they finally got to the roof, the roof was quite old. The house is a house from the 19th century, so a bit old. And we stood on the roof, and we stayed on the roof for 30 hours till the day after. So it was 4 o'clock in the morning, and it took them a bit of time to make us come down. One of the comrades on the roof was one of the person that had to be arrested. And while we were on the roof, the comrades outside, they organized, they made an assembly, and they did two demonstrations around the squat that was completely surrounded by the riot police. They called, the police called called riot police from the whole of North Italy. So we counted about 500 policemen for this occasion that stayed for the whole week. So the comrades did these demonstrations, and there were blocks on the streets, and some clashes with the police. And, the solidarity has been very, very strong, let's say, from the first hours. So there were always people around, and there has continued to be. And one of a very important role has had the free radio of this city, that continued to give information about where the comrades were, and we could talk to the radio. So there was a way of keeping in touch from the roof and outside all the time.
Yeah, from the radio station, Radio Blackout, I think. We also transcribed one interview. You told there are some comrades that are imprisoned. Why they get imprisoned?
Well, this is, let's say, the last of a series of police operations that have targeted this group, this anarchist group, for a long time. This time, the six arrests, and well, there is another comrade which is searched, and they have not found her, so she is free. But the six arrests, the charge is like a subversive association, which should be an association with subversive means, and it is mostly about the fight against the detention center for immigrants in Turin. So the comrades have been arrested for a booklet that has been written about the center, a booklet which indicated the responsibilities of certain companies that are working in the CPR, in the center. And this has been considered as incitement to commit crime. So there have been various actions against these companies.
We had at the moment also two new squads here in Freiburg, and at Sunday a comrade also from the near of Turin giving like a presentation, and he told us that not only in Turin it's the climate but hard for anarchist alternative movement. Can you tell us something about this, what's happened going around in other cities?
Well, yes. This, as I said, this is the last of a series of police operations, not only here, in other cities as well, in Rome, in Florence, and the very last one has been in Trento. In Trento, they have also arrested six comrades for actions against various actions against. Things with war and stuff. So, yeah, let's say that the climate is this. It has been like this as a while, but we must say, we must admit that lately it has been worse. Of course, this government is making things quite hard. Yeah.
Okay. Are there more things that you want to say? I forgot something.
From the eviction, I would like to say this. From the eviction, there has not been a single day that things haven't happened here in Turin and outside. I mean, the solidarity has spread everywhere, and there have been dozens of demonstrations in the city and outside, and this because we would like to keep attention on what has happened, and also because all the people that have demonstrated for Asilo and for these comrades, I think they things have gone beyond just this. So there is a strong feeling of determination and will to fight, and we would like to continue to do things. And we have programmed a big demonstration for the 30th of March at the end of this month, and of course everyone is invited. We have translated the manifesto as well in German. So.
Ja, ihr hörtet ein Interview mit Stella aus Turin, das ich am 6. März geführt habe, und auch den Demo-Aufruf, den sie auch eben angekündigt hat auf Deutsch, wollen wir euch nicht vorenthalten. Blockieren wir die Stadt Turin am 30. März. Blockieren wir die Stadt gegen Räumung und Repression. Die Machthabenden und Herrschenden nehmen uns die Luft zum Atmen durch einen Normalzustand, der gekennzeichnet ist durch Kriege, Militarisierung der Städte, zunehmend heftigere Ausbeutung, der Jagd auf Geflüchtete und den gesäten Selbsthass unter den Armen. Sie wollen jene loswerden, die versuchen, gegen die kontinuierliche Verschlechterung der Lebensbedingungen zu kämpfen und die versuchen, diese Verhältnisse umzustürzen. Wir, die 13. verhafteten Gefährdeten dieses diesen Februars. Wir werden weiter dagegen kämpfen und Widerstand leisten. Freiheit für Silvia, Antonio, Nico, Bepe, Posa, Stecco, Nico, Agnese, Sascha, Rupert, Giulio. Freiheit für alle. Ja, blockieren wir die Stadt Turin am 30. März 2019. Ihr hörtet Voodoo Soup Monkey von Belly Hole Freak aus Rom. Und ihr hört gerade auch Ausbruch, die Antirepressionswelle auf der 102,3 MHz oder im Livestream auf rdl.de. Und alle unsere Sendungen könnt ihr bei rdl.de in der Mediathek zum Nachhören finden. Und kommen wir nun zu unserer Rubrik Kurzgemeldet. Am Anfang dieses Monats, 1. März, ist ein Brief von unseren gefangenen Freund und Gefährten aus Zürich, der im Zuge auch bei der Hausdurchsuchung der anarchistischen Bibliothek Fermento festgenommen worden ist, erschienen. Und da würde ich kurz draus vorlesen. Liebe Gefährten, liebe Freunde, ein Monat ist es nun her, seit ich am 29. Januar auf dem Weg zur Arbeit, nachdem ich gerade mit dem Fahrrad von der Langstraße in die Josefstraße einbog, von einem Zivi-Auto zum Anhalten gedrängt und von zwei weiteren Zivilpolizisten auf Fahrrädern hinten überfallen wurde. Darunter eine Frau, von der ich mich erinnere, dass sie mir schon seit kurz nach meinem Haus gefolgt sein muss. Danach ging es, in Begleitung von etwa 15 ungeladenen Gästen, zu einem letzten Besuch in meiner Wohnung, meinem Auto und der anarchistischen Bibliothek, wo jeweils elektronische Datenträger, Unterlagen und anderes beschlagnahmt wurde. Was meine persönliche Situation betrifft, so bin ich den Umständen entsprechend wohlauf. Ich bin traurig, den geliebten Personen und den gehegten Träumen so plötzlich entrissen zu sein. Aber es gelingt mir gut, wenn schon nicht außerhalb, so innerhalb von mir das Weite zu suchen. Ich nutze die Zeit und Muße zum Lesen und Schreiben, Lernen und Studieren. Es gibt einige Leute hier, mit denen ich mich gut unterhalten kann. Ich freue mich über Zusendungen von Nachrichten und Analysen über das Weltgeschehen, von anarchistischen Publikationen, briefumschlagtauglich natürlich, so wie natürlich von Briefen von Gefährten und befreundeten Bekannten. Ich verstehe Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch und etwas Spanisch und Türkisch. Selbstverständlich beteiligt sich auch die Staatsanwaltschaft beim Lesen. Zuletzt möchte ich mich noch bei allen jenen herzlich bedanken, die mich mit den möglichen Mitteln unterstützen. Ich wünsche euch Mut und Kraft da draußen, wo es dessen mehr noch bedarf als hier drin. Zumindest kann mehr daraus werden. Das Heil liegt in euch, wie man einmal sagte. Ich umarme euch von ganzem Herzen. Ja, wenn ihr dem Gefährten schreiben wollt, am einfachsten geht das über die anarchistische Bibliothek Fermento in Zürich. Ihr schickt einfach euren Brief dorthin in ein Kuvert und die leiten das dann an den Gefährten weiter in den Knast. Anarchistische Bibliothek Fermento in der Zweierstraße 42 in 8005 Zürich. Ja, am 18. März ist der Tag der politischen Gefangenen oder wie Thomas Meyer-Falk es tatsächlich auch mal einen Beitrag genommen hat, der Muttertag der Linken. Auch hier gab es eine kleine Aktion in Freiburg und zwar wurden zwei Banner aufgehangen und einmal in den Stühlinger Park mit dem Schriftzug »Für eine Welt ohne Käfige« und gegenüber der bröckelnden Universitätsbibliothek hing auch ebenfalls ein Transparenz, was auch nochmal auf die Freilassung von Eule aufmerksam gemacht hat. Und zwei Tage vorher, aber auch als Anlass zum Tag der politischen Gefangenen, versammelten sich am Millerntorplatz in Hamburg 450 Personen, um eben ein Zeichen der Solidarität mit allen eingesperrten Genossinnen und gegen staatliche Repression zu zeigen und zu setzen. Ebenfalls am Tag der politischen Gefangenen meldet Thomas Meyer-Falk hier aus der Sicherungsverwahrung in Freiburg, dass er am 12.03. vom dem Jurist der Justizvollzugsveranstaltung Freiburg eben seinen Antrag auf Besuch von Marco Kamenisch nicht stattgegeben werde und die Begründung des Justizvollzugsangestellten Juristen sind, dass ein Besuch Marco Kamenisch eben seine Resozialisierung gefährden würde und auch die Sicherheit der Anstalt, also des Knastes, gefährden würde, weil man habe mal recherchiert und bei Wikipedia gefunden, dass Marco Kamenisch wohl ein Ökoterrorist sei und deswegen als Besucher ungeeignet ja, so wie wir Thomas kennen, wird er wahrscheinlich auch dagegen klagen und uns auf den Laufenden halten. In der Nacht von 14. auf den 15. März gab es einen Farbanschlag auf das Büro von Black Mosquito, ein kleiner anarchistischer Mailorder, der seine Räumlichkeiten in Flensburg hat. Und das Ganze wurde vom revolutionären Kollektiv, was sowas wie ein Ableger des Jugendwiderstandes ist, verübt. Genau, am 15.03. ist Eule aus der JVA entlassen worden. Grund dafür war eine Haftbeschwerde wegen dem Haftbefehl und dem hat der Richter stattgegeben. Das heißt, der Haftbefehl wurde aufgehoben und es fallen keine weiteren Auflagen erstmal für Eule mehr an. Und wir haben noch eine schöne Meldung. Eine Person aus Wien ist jetzt auch nach 3 Monaten Untersuchungshaft entlassen worden. Und zwar wurde sie am 7. Dezember inhaftiert im Zuge der Räumung von dem besetzten Haus der Nele in Wien. Und im Zuge ihrer Identitätsverstellung wurde ihr ein Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen. Und da die Justiz sie als Wiederholungstäterin degradiert hat, eben erstmal zu 5 Monaten verurteilt und eingeknastet. Gegen das Urteil wurde eben Berufung angemeldet, die ist bis heute noch nicht rechtskräftig und deswegen wurde heute dann nochmal ein Enthaftungsantrag gestellt und seit dem Freitag, den 15. März, ist diese Person auch endlich wieder unter uns. Und eben Anfang dieser Woche haben 3 Personen aus Berlin, die sich dazu bekennen, auf links unten publiziert zu haben und auch die Wiederaufnahme der Webseite wieder auffordern und eben dieses Verbot vom Bundesinnenministerium nicht zu akzeptieren und sich dagegen gerne auch wehren würden und eben sich dazu bekennen, auf links unten publiziert zu haben, eine Anklageschrift gegen sie eingereicht oder zugestellt und ihnen wird nun die Unterstützung des ja noch zu klärenden Vereins links unten in die Media vorgeworfen, sowie das Verwenden des Logos oder das Zeichen von links unten in die Media, also dieses funkelnde Is mit den Klammern und den Schriftzug links unten in die Media.org. Das Einzige, was man bei Ihnen auf der Webseite findet, ist tatsächlich ein Screenshot aus der Verbotsverfügung des Bundesministeriums für Inneres, wo es eben um dieses Logo geht. Auch da werden wir bestimmt nochmal weiter drüber berichten, was aus dieser Anklage passiert. Das war es soweit von mir mit den kurz gemeldeten Nachrichten.
Ja, jetzt haben wir noch ein paar Termine für euch. Am Mittwoch, der 27. März um 20.15 Uhr in der KTS Freiburg organisiert der Ermittlungsausschuss Freiburg eine Lesung Notizen aus der Sicherungsverwahrung. Seit 1996 ist Thomas Meyer Falk in Haft. Damals versuchte er mit einem Banküberfall, mit Geiselnahme Geld für legale und illegale linke Projekte ranzuschaffen. Erst in ISO-Haft in Stuttgart, Stammheim bis Frühling 1998, dann etwas gelockert im bayerischen Sträubling im Herbst 1998 in ISO-Haft in Bruchsal. 2000 und 2004 erfolgten weitere Verurteilungen wegen Nötigung, Beleidigung, Bedrohung, wie die Juristen es nennen. Zum Nachteil von Vollzugsjuristen, Richtern, Staatsanwälten sowie ein paar Politikern. Er wurde zu insgesamt 16 Jahre und 9 Monate verurteilt und seit 2013 ist er in Sicherungsverwahrung hier in der JVA Freiburg, von den dort Lebenden auch Totenhaus genannt. Totenhaus, weil die meisten nur durch den Tod aus der Sicherungsverwahrung wieder rauskommen. Nun ist ein neues Buch von ihm erschienen, Notizen aus der Sicherungsverwahrung. Und ja, in Anschluss der Lesung würde es auch die Möglichkeit geben, sich über Knast auszutauschen und Gefangenen Briefe zu schreiben. Wir bleiben beim gleichen Thema. Die Rote Hilfe Freiburg organisiert am Donnerstag, der 28. März, also einen Tag später um 19.30 Uhr, im Linkes Zentrum an der Lante einen Vortrag. Alte und neue Wege durch den Knast, wo ehemalige politische Gefangenen über ihre Knasterfahrung von damals und heute erzählen. Die Veranstaltung hat das Ziel, das Thema Knast, Repression und Solidarität wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken. Viele politische Aktive wurden in den letzten Jahren zu Haftstrafen von 1, 2 oder 3 Jahren verurteilt und oft wurde das nur am Rande wahrgenommen. Zugleich wurde es in den letzten Jahren auch bei Prozessen gegen Linken üblicher, sich nach dem Motto Strafmilderung gegen Einlassung auf Deals mit dem Gericht einzulassen. Die Bedeutung von Solidarität für Gefangene und von Repression, Betroffene und was es mit solchen Deals auf sich hat, werden Themen der Veranstaltung sein. Und eingeladen sind ehemalige politische Gefangene, die viele Jahre im Knast waren, und Aktivistinnen, aktuelle Kämpfer, die über ihre jeweiligen, vielleicht gar nicht so unterschiedlichen persönlichen und politischen Umgang mit Repression und Knast diskutieren werden. Jetzt ein anderes Thema, das es gut wäre, nicht zu vergessen, gemeinsam gegen Verdrängung und Mietwahnsinn. Am 6. April findet der bundesweite Recht auf Stadtaktionstag. Um 10 Uhr geht's los mit Infoständen am Stühlinger Kirchplatz. 12.30 Uhr gibt es einen mietpolitischen Spaziergang durch den Stühlinger, also eine Demonstration, könnte man das, glaube ich, schon nennen. Und um 15.30 Uhr ist da ein Abschlusskonzert im Metzgergrün. Genau. Ups. Jetzt immer noch im April, der 27. ab 10 Uhr, beginnt die autonome Polizeischule in der KTS Freiburg. Alle Freunde sind herzlich eingeladen zu kommen, um sich in die Handellesen, Vorträgen zu informieren, am Brunch sich zu bedienen und zwischendurch mit unseren anderen Gästen zu diskutieren und gemeinsame Ideen zu entwickeln. Es wird ganztägig eine Vortragsschiene laufen, aber am Rande der Vorträge und in den Diskussionsrunden bleibt genug Platz zum lockeren Austausch sowie bei einem gemeinsamen Abendessen. Also die autonome Polizeischule wird organisiert und durchgeführt von den Infoladen Freiburg und der Forschungsinstitut für Dynamiken der exekutiven Staatsgewalt. Und die ganze Veranstaltung findet in der Café, also im Café der KTS Freiburg statt. Und die finden, also der Samstag und der Sonntag finden sie auf jeden Fall statt. Es gibt um 11 Uhr am Samstag einen Vortrag, Mehr Burg als Frei, Polizei und Ordnung, wo der neu gegründete Forschungsinstitut für Dynamiken der exekutive Staatsgewalt in Freiburg ansässig euch über Polizei, Polizeibehörde und Ordnungsamt in Freiburg informieren wird. Einen Überblick über Problemfelder, der aktuelle Lage und der kommende Aufrüstung der Sicherheitsapparat. Um 12 Uhr geht es weiter, da gibt es noch einen Vortrag, da geht es um den Umgang der Polizei in sozialen Medien, wie die Polizei immer mehr soziale Medien benutzt, um ihr Image zu kontrollieren. There is no justice, there is just uns. Um 14 Uhr Ansätze zu einer postkolonial-feministischen Kritik der Polizei am Beispiel von Racial Profiling. Um 14 Uhr. Und Polizieren der gesellschaftlichen Ränder, eine intersektionale Perspektive, findet um 17 Uhr statt. Ob Flüchtlinge, die sich ans Gesicht beengte Wohnsituationen in öffentliche Raum treffen, stigmatisierte bzw. kriminalisierte Gewerbe wie Sex, Arbeitsstrich und Dealern oder ein Leben ganz ohne privaten Raum in der Obdachlosigkeit. Die Polizei wird für Marginalisierte vor allem dann zuständig, wenn sie öffentlich sichtbar werden. Für die Betroffenen bedeutet diese Zuständigkeit der Ordnungskräfte oft ständige Kontrollen, Platzverweise, Bußgelder, Kriminalisierung. Das findet um 17 Uhr statt und am nächsten Tag gibt es ein Aktionstraining ab 10 Uhr. Ein Praxisworkshop zu Taktiken und Strategien der Behörden, vor allem in Bezug auf Versammlungen und politische Aktionen. Und für Essen während beider Tage wird auf jeden Fall auch gesorgt. Ja, habt ihr Probleme mit Repressionsbehörden? Da helfen euch die Ermittlungsausschuss Freiburg jeden Montag um 19 Uhr in der KTS Freiburg. Aber auch die Rote Hilfe ist für euch da, jeden ersten Donnerstag im Monat im Linkes Zentrum in die Glümerstraße 2 von 18 Uhr bis 18.30 Uhr. Jede dritte Donnerstag auch im Büro für grenzenlose Solidarität hier im Greda-Gelände von 20.30 Uhr bis 21 Uhr. Ja, das war Ausbruch, die Antirepressionswelle, jeden vierten Sonntag im Monat, wiederholt am Montag drauf um 11 auf RDL 102,3 MHz. Hören könnt ihr uns natürlich auch im Livestream auf www.rdl.de. Wir hoffen, die Sendung hat euch heute gefallen und wünschen euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen.
Ja, und die nächste Sendung von uns hört ihr am 28. April wieder wie gewohnt um 21 Uhr.
Tschüss.
Ciao.
Menschlichkeit verlieren. Spießer auf der Straße, die meinen, sie müssten mich erziehen. Die mir Regeln erklären, die sie selber nicht verstehen. Die sie selber nicht gern leben, aber immer schön vertreten. Die nur reden, wenn sie dran sind. Nur laufen, wo sie laufen dürfen. Aus der Reihe tanzen wollen und sich das niemals trauen würden. Menschen, die sich gegenseitig kontrollieren. Und den Bullen in sich drin nicht versuchen zu erschießen. Die wie Fliegen von dem Haufen Scheiße angezogen werden. Und nicht merken, dass er stinkt, sondern ihn auch noch bewerben. Die den Staat darin bestärken, die Befehle zu erteilen. Und sich an Strafen derer, die sie nicht befolgen, auf geil. Die verlernt haben zu hinterfragen und nur gehorchen. Und sich selber in der Mitte der Gesellschaft hier verorten. Die die Gesetze supporten, ohne sie zu hinterfragen. Die zu allem Ja sagen und ihre Mitmenschen verraten. Ich fürchte mich vor Leuten, die sich widerstandslos beugen. Die dem System treu sind und ihr Mitgefühl betäuben. Die über allem stehen, die Schultern zucken zum Geschehen. Kritik als Störung wahrnehmen, alles als gegeben hinnehmen. Ich fürchte mich vor Leuten, die sich widerstandslos beugen. Die dem System treu sind und ihr Mitgefühl betäuben. Die über allem stehen, die Schultern zucken zum Geschehen. Kritik als Störung wahrnehmen, alles als gegeben hinnehmen. Ich fürchte mich vor Menschen, die den Ego-Weg gehen. Hindernisse unbeachtet, Ordnungsfetischisten, die die Runde machen. Die drauf geiern, dass bisschen Macht für sie abfällt. Ein Panzer um sich rumbauen, der der Solidarität standhält. Eine Uhr, die nie anhält, die antreibt und anzeigt. Wenn du zurückliegst, der Erfolg bietet den Anreiz, der vorgibt, nicht zurück oder zur Seite zu blicken und bedingt von nicht erstrebenswerten Zielen einzuknicken. Mir macht das Angst, weil ich das oft erlebe und mich das auch, wenn es mich nicht betrifft, ich nur daneben stehe, ein bisschen kälter werden lässt und genau das macht mir Angst und ich merke, wie ich mich zurückziehe, so gut ich kann. Ich geh raus und such ein bisschen Perspektive. Ich hab Vertrauen, auch wenn ich das Vertrauen in euch verliere. Was ich nie so richtig hatte, ich geh trotzdem nicht ganz auf. Verkriech mich in meine Welt und mach draußen das Beste draus. Ich fürchte mich vor Leuten, die sich widerstandslos beugen. Die dem System treu sind und ihr Mitgefühl betäuben. Die über allem stehen, die Schultern zucken zum Geschehen. Kritik als Störung wahrnehmen, alles als gegeben hinnehmen. Ich fürchte mich vor Leuten, die sich widerstandslos beugen. Die dem System treu sind und ihr Mitgefühl betäuben. Die über allem stehen, die Schultern zucken zum Geschehen. Kritik als Störung wahrnehmen, alles als gegeben hinnehmen.
Yeah, 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 Lena Störfaktor. Konnexion musikal, die Angst vor den Gedanken verlieren. Mit Unterstützung von Claudito, Blank, Noisy Neighbor, Tina, Jamila, Eva, Tapete, MC Josh, Rebel Diaz, Keys, Lupescu, DJ Fulano, Eckblum, Dirk, Cem. Danke an euch alle.
Wenn die letzten Zeitzeugen sterben und es egal ist, weil keiner mehr hinhört. Wenn du an Geschichte erinnerst und alle sind empört. Weil du störst beim Fahren, Schwenken und Vergessen. Weil alles zu anstrengend ist und keiner will sich reinversetzen. Weil der Flow nicht Double Time ist, kein Interesse an den Texten gibt. Rap nur noch recyceltes Überbleibsel aus den Resten ist. Von der vorletzten Episode, wenn Widerstand aus der Mode ist. Und ich mich nur noch wiederhole, weil alles ist wie vorher. Dann mache ich erst recht weiter mit dem Shit. Immer in der Hoffnung, dass nix so bleibt, wie es ist. Dann mache ich erst recht weiter mit dem Shit. Geb die Hoffnung nicht auf, dass nix so bleibt, wie es ist.
glaube an die Leute, die Haltung haben, sich nicht beugen, die das System sabotieren wollen und ihm nicht treu sind, die sich Menschlichkeit bewahren, alles hinterfragen. Und ich glaube auch daran, dass wir alle das alles in uns tragen.